HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ich habe den zweite Kultur gelernt hier in deutscher Kultur. Wenn man mehr Kultur lebt, ist ganz anders, ganz schön. Wenn ich in Türkei geblieben hätte, könnte ich denn nur den türkischen Kultur, sonst nichts.
Ich bin hier aufgewachsen, ich bin ein Teil von euch. Kannst du mir mal sagen, warum sich hier keiner freut?
Also ich bin schon jetzt seit 40 Jahren in Deutschland und mit der Zeit haben wir bemerkt, dass wir ein Teil von diesem Land sind und dass wir zu diesem Gesellschaft auch gehören.
Ich habe so viel in der Fremde erreicht, habe die Sprache gelernt und die Menschen erreicht.
Bei meiner Tochter zum Beispiel ist es so, sie denkt, hier sind meine Freunde, hier bin ich geboren und hier lebe ich und das ist mein Land.
Ich bin sehr zufrieden in Deutschland. Deutschland, Spanien sind verschieden, aber so verschieden sind auch nicht.
Ich denke Deutsch, träume Deutsch, spreche Deutsch, hab mich gefunden.
So lange educati un pochino.
Sie sind in gewisser Weise erzogen worden. Sie haben auch die deutsche Mentalität angenommen. Und mein Vater hat das auch an uns weitergegeben.
Ich bin heute erwachsen, ich bin hier angekommen.
Wenn man mit dem Deutschen ein Karneval leben, ist sehr schön. Wenn man mit dem Türken aber mit einem Ramadan festen, ist auch schön. Diese Kulturen sind wunderbar, wenn man beide lebt.
Es war für uns alle eine neue Situation. Es wurde Zeit, dass wir uns etwas näher kommen. Denn heute weiß ich, wo ich herkomme.
Eigentlich wollte der deutsche Heimatminister heute seinen Masterplan Migration vorstellen, musste dann aber feststellen, dass er jetzt nicht mehr Ministerpräsident eines Freistaates, sondern Minister in einem Kabinett ist und dessen Chefin ist die Bundeskanzlerin, in deren Hände liegt die Richtlinienkompetenz. Und die kann deshalb einfach mal sagen, nö, Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen und damit gegen EU-Recht und internationale Konventionen verstoßen. Das machen wir nicht. Jetzt muss der Masterplan nochmal nachgemastert werden. Was nichts daran ändern wird, dass der Heimatminister vor allem daran arbeitet, Menschen daran zu hindern, in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Die mit dem hübschen Akronym Ankerzentren versehenen Flüchtlingslager, in denen möglichst niemand dauerhaft vor Anker gehen soll, soll es ja nach wie vor geben, auch wenn die meisten Bundesländer sie nicht haben wollen. Während alle also weiterhin von Abschottung und Abschiebung reden, will der Tag heute mal mit denen reden, die hier angekommen sind, die sich womöglich sogar integriert haben, obwohl dieses Land das noch nie jemandem leicht gemacht hat. Wir nämlich können alles, außer Integration. Die Stimmen der anderen, Neues aus der Parallelgesellschaft, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Heute ist also nicht Masterplan Migration, morgen aber ist Integrationsgipfel. Dazu eingeladen hat nicht Horst Seehofer, sondern Angela Merkel. Isabel Reifenrath sagt uns, worum es geht und wer nicht kommt.
Der morgige Integrationsgipfel wird der erste Integrationsgipfel ohne Bundesinnenminister sein. Wolfgang Schäuble, Thomas de Maizière und Hans-Peter Friedrich waren immer dabei. Seit 2006 veranstaltet das Bundeskanzleramt den Integrationsgipfel. Eine Konferenz, zu der Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien und der Migrationsverbände eingeladen werden. Jedes Jahr gibt es auch neue Teilnehmer. Auslöser für die Veranstaltung war eine PISA-Studie gewesen, die gezeigt hatte, wie stark der Schulerfolg von der Herkunft der Kinder abhängt. Die damalige Bildungsministerin Annette Schavan erklärte:
Wir sind es der nächsten Generation schuldig, klare Regeln aufzustellen, für deren Chancen zu sorgen und nicht unter falsch verstandener Toleranz alles laufen zu lassen.
Die Bundeskanzlerin wollte den Dialog eröffnen, um gemeinsam mit den Migrantenvertretern Integrationsprobleme zu lösen. Aber von Anfang an gab es auch Kritik am Gipfel. Claudia Roth kritisierte 2006, dass der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime nicht eingeladen worden war.
Dann muss man sie auch an den Tisch holen. Und dann darf man nicht zulassen, dass über Monate Menschen aufgrund ihres Glaubens unter Generalverdacht gestellt werden. Aber wenn man dann über Integration redet, nicht mit an den Tisch bitten.
Die Bundeskanzlerin rechtfertigte sich, der Zentralrat der Muslime sei zur Islamkonferenz eingeladen worden und man habe Doppelungen vermeiden wollen. Aber auch andere Politiker aus der Opposition kritisierten hinterher, der Integrationsgipfel habe nur Symbolcharakter und liefere zu wenige Ergebnisse. Beim zweiten Integrationsgipfel gab es einen Eklat mit dem Vorsitzenden der türkischen Gemeinde. Vor dem Gipfel war ein neues Zuwanderungsgesetz verabschiedet worden. Das gilt seit 2007. Seitdem dürfen Ehefrauen nur nach Deutschland nachgeholt werden, wenn sie schon zuvor einen Deutschkurs besucht haben. So sollen Zwangsehen eingeschränkt werden. Kenan Kohler drohte aufgrund des neuen Gesetzes, nicht am Integrationsgipfel teilzunehmen. Beim 4. Integrationsgipfel ging es dann um die Förderung von Integrationskursen. Beim 5. Gipfel wurde der nationale Aktionsplan Integration verabschiedet. Darin steht, dass Kinder von Migranten stärker gefördert werden sollen und ausländische Abschlüsse sollen schneller anerkannt werden, um Migranten besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Beim 6. Integrationsgipfel im Jahr 2013 zeigte sich dann ein erster Erfolg. Tatsächlich zeigten Studien, dass Migranten leichter Arbeit fanden. Teilhabe und Gleichberechtigung waren auch die Themen der nachfolgenden Gipfel. In diesem Jahr soll es um die Werte in der Einwanderungsgesellschaft gehen. Zunächst wird die Bundeskanzlerin morgen den Sportverein Rot-Weiß Victoria Mitte 08 in Berlin besuchen. Der Verein versucht, Mädchen durch den Sport besser zu integrieren. Danach beginnt der Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt. Im ersten Themenblock geht es um Werte und Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft. Und der zweite trägt den Titel Demokratie stärken, Werte leben. Laut Medienberichten soll sich der Bundesinnenminister Horst Seehofer an der eingeladenen Journalistin Ferda Attermann stören. Konkret geht es um ihre Kritik am Heimatministerium. Seehofer fühlt sich durch sie verunglimpft und zu Unrecht in die Nähe des Nationalsozialismus gestellt.
Und wie wir so sind, reden wir jetzt genau mit dieser inkriminierten Dame, Ferda Attermann, Journalistin und Sprecherin der neuen deutschen Organisation. Das ist ein Zusammenschluss von über 100 Vereinen und Initiativen, die sich für Vielfalt in der deutschen Gesellschaft einsetzen. Tag, Frau Attermann.
Hallo.
Jetzt haben wir heute Nachmittag einerseits gehört, dass Innenminister Horst Seehofer morgen nicht zum Integrationsgipfel kommt. Das war mal erst die Meldung. Und dann wurde nachgeschoben, zuerst von der Bild-Zeitung, dann später bestätigt von dem Blatt, bei dem Sie Kolumnistin sind, nämlich vom Spiegel. Der Grund dafür seien Sie. Wissen Sie warum?
Ich weiß natürlich auch nur das, was ich über die Medien erfahren habe. Es geht um einen Kommentar, den ich geschrieben hatte, den witzigerweise fast niemand kannte, weil er in einer Beilage in der Taz drin war von der Stiftung, von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und darin kritisiere ich, wie die Politik, übrigens nicht nur Herr Seehofer, sondern vor allem alle in der Politik, den Begriff Heimat gerade im falschen Kontext verwenden, aus meiner Sicht.
Sind Sie jetzt ganz betroffen, weil der Bundesinnenminister wegen Ihnen nicht kommt morgen?
Also betroffen, ich finde es in der Tat schade. Ich bin sehr überrascht und total irritiert, gelinde gesagt, weil ich nicht wusste, dass Minister Menschen boykottieren, wenn sie irgendwo ihre Meinung äußern. Also das ist mir so wirklich noch nie untergekommen. Ich kenne es im Fall noch nicht. Es ist wirklich überraschend. Es lässt fast die Vermutung zu, dass das nicht wirklich der Hauptgrund gewesen sein könnte. Das wird ja auch in den Medien geschrieben. Aber ich weiß tatsächlich auch nicht mehr als Sie wahrscheinlich über die Berichterstattung.
Es glaubt ihm keiner.
Ich habe
die Kommentatoren so ein bisschen durchgescannt eben. Es glaubt ihm keiner, dass Sie tatsächlich der Grund sind, die alle sagen, eigentlich ist er beleidigt und hat nur einen Grund gefunden oder gesucht oder suchen lassen.
Ich glaube, es ist übrigens müßig vielleicht, aber ich sage es trotzdem, selbstverständlich stelle ich ihn und seine Partei nicht in die Nähe des Nationalsozialismus. Das ist völlig absurd.
Gut. Nun hat die Bundeskanzlerin Sie zum Integrationsgipfel eingeladen und Sie um ein Eingangsstatement gebeten unter dem Titel Seehofer, ich höre dir trapsen, Heimat für alle, das neue Wir. Und das dann ohne den neuen Heimatminister. Gut, das passt jetzt nicht mehr so richtig, aber was verstehen Sie darunter? Was sagen Sie da?
Also ich und auch wir alle sozusagen, wir die neuen alten Deutschen, die Bindestrichdeutschen, die Menschen mit Migrationshintergrund und dem ganzen Migrationsextra, wir beobachten, glaube ich, gerade alle so ein bisschen, wie wir aus dem kollektiven Wir verschwinden. Also wenn gesagt wird, sind wir zu tolerant gegenüber Muslimen, dann sind auf einmal sämtliche Muslime in Deutschland raus aus diesem Wir. So. Oder haben wir ein Problem mit Geflüchteten, illegalen Geflüchteten, dann sind irgendwie alle Geflüchteten raus aus diesem Wir. So. Das ist schon bemerkenswert und ich glaube, wir müssen da ganz schnell wieder wegkommen von dieser Idee, dass wir eine weiße deutsche Aufnahmegesellschaft haben, die jetzt irgendwie sich neuerdings mit Zuwanderung beschäftigen muss. Und uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir seit vielen Jahrzehnten in Deutschland eine multikulturelle, sehr divers aufgestellte Gesellschaft haben, die eben längst nicht mehr in Migranten und Nicht-Migranten zu unterscheiden ist, sondern eben wir sind alle zusammen Deutschland so. Und jetzt kommen neue Migranten und dann können wir zusammen gucken, wie wir das bewältigen. Wir haben das schon sehr oft sehr gut hingekriegt und ich würde sagen, wenn man uns mitdenkt, mit einnimmt sozusagen in diesem Prozess, dann bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich.
Sie sind als Sprecherin, ich habe das schon gesagt, der neuen deutschen Organisationen von der Bundeskanzlerin eingeladen worden. NDO ist ein Zusammenschluss von über 100 Vereinen und Initiativen. Was machen die? Wofür stehen die?
Das sind ganz unterschiedliche Organisationen. Manche sind schon ein bisschen größer, andere sind noch ganz klein in ganz Deutschland, die in den letzten Jahren entstanden sind, überwiegend tatsächlich nach der großen Sarrazin-Debatte 2010, als er geschrieben hatte, Deutschland schafft sich ab. Und ganz viele Menschen gemerkt haben, hä, hoppla, bis vorgestern war ich noch Teil dieser Gesellschaft und auf einmal produzieren wir alle nur noch Kopftuchmädchen und stören so. Und es kann nicht sein. Und die Strategien waren aber ganz unterschiedlich. Manche machen Schülerpatenschaften und helfen eben benachteiligten Kindern in der Schule. Andere machen Dichter- und Denkerclubs auf oder kümmern sich darum, dass in der Filmbranche mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft zu sehen sind. Wir, mein Verein Neue Deutsche Medienmacher, wir kümmern uns darum, dass mehr Vielfalt in der Berichterstattung in den Medien vorkommt, dass da sachlich und fachlich gut berichtet wird und eben nicht so aus dem Bauch heraus emotional.
Also es geht um die Migrantinnen und Migranten, die längst ein Teil der deutschen Gesellschaft sind und damit diese Gesellschaft verändert haben und weiter verändern. Um die geht es. Genau. Die sind da zusammengeschlossen, die eigentlich mitmachen die ganze Zeit schon.
Genau.
Fühlen Sie sich auch als Mitmachende? Ja.
Also selbstverständlich, wobei ich fast, also mich stört schon, im Koalitionsvertrag steht, dass Menschen wie ich die Gesellschaft mitgestalten dürfen und da störe ich mich schon wieder an diesem Mit, also warum wir nicht auch einfach gestalten, sondern nur mitgestalten, aber ja, selbstverständlich. Also ich bin hier zu Hause und das ist meine Heimat, wie das für alle anderen Menschen wahrscheinlich auch gilt, die keinen Migrationsextra haben, so. Da kann man natürlich trotzdem nochmal hingucken. Ein paar Dinge sind anders in unseren Biografien. Natürlich gibt es auch ein paar Herausforderungen, die man so hat. Ich darf zum Beispiel keinen einzigen Rechtschreibfehler in einer Bewerbung machen, weil bei meinem Namen sonst immer gedacht wird, ich kann nicht gut Deutsch.
Kommen Sie zum Radio, da sieht man das nicht.
gerne, ich liebe Radio, macht sehr viel Spaß.
Wenn die Kanzlerin jetzt fragt, was Frau Attermann folgt aus diesem neuen Wir? Mit dem Sie jetzt wieder mitgemeint sind. Ja, also nicht dieses Ausschließende, von dem Sie gerade gesprochen haben, diese Überschrift von irgendeiner Podiumsdiskussion mit dem Islam, sind wir zu tolerant, wo da die islamischen Deutschen ausgeschlossen sind, sondern dieses gemeinsame, ursprüngliche Wir. Frau Altermann, wie kommen wir besser zusammen? Was sagen Sie dann? Gibt es einen Maßnahmenkatalog, den Sie dann aus der Tasche ziehen können?
Also auf jeden Fall ist Teilhabe so ein Schlüsselwort, das wir immer gerne benutzen, das ist so Verwaltungssprech, will eigentlich sagen, Menschen, die für die Vielfalt im Land stehen, die sie repräsentieren können, müssen überall auf allen Ebenen zu sehen sein, also in den Medien, in der Politik, in den Unternehmen, in der Gesellschaft, also auch im Engagement, überall muss klar sein, es kann nicht sein, dass an entscheidenden Stellen immer nur Leute mit typisch deutschen Namen sind, die sozusagen das, die Vielfalt nicht sofort sichtbar machen. Man muss es sichtbar machen.
Also so wie im Fußball.
Ja, und es ist, also es gibt ja auch nochmal sowas, natürlich gibt es auch überall irgendwie wieder Menschen mit Migrationshintergrund, aber erstens ist immer die Frage, sind es viele oder ist es vielleicht nur eine einzelne Person, die dann da ein bisschen alleine steht? Zweitens ist es so, dass man auch nochmal gucken muss, sind es sichtbare Minderheiten? Also Afrodeutsche erleben vielleicht nochmal eine ganz andere Form von Diskriminierung, brauchen vielleicht noch viel mehr Repräsentation als Menschen mit Migrationshintergrund aus Italien oder Dänemark. So. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und davon sind wir überzeugt, wird auf jeden Fall so ein Schlüssel sein, damit es besser wird.
Ferde Attermann, Journalistin und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisation. Recht herzlichen Dank. Die Stimmen der anderen, Neues aus der Parallelgesellschaft, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem 100. Gedicht ohne Tränen von Dragica Rajic. Sie stammt aus Kroatien und schreibt ihre Gedichte bewusst in Gastarbeiterdeutsch.
Noch immer bin ich nicht richtig von hier. Von hier richtig sehe ich, dass ich von nirgends komme. Kein Buch nimmt sich meiner an. Kein Brandschlag verbrennt uns alle. Wir sind eine Art schlimme Befruchtung. Tauchen unter, lernen schwimmen, ringen mit Gegnern in Spiegeln, schlagen Wurzeln. Über die Erde, was wächst, ist Kraut über Feuerwunden. Noch immer wird mir täglich zweimal mein Ursprung aufgetischt. Aber Sie sprechen schon gut Deutsch. Konnte ich nicht Deutsch? Hätte ich nichts verstanden, dass ich so anders bin?
Die Stimmen der anderen, Neues aus der Parallelgesellschaft, der Tag in HR2 Kultur. Als die junge Bundesrepublik Deutschland ihr Wirtschaftswunder nicht mehr alleine stemmen konnte, da holte sie sich in den 60er Jahren die sogenannten Gastarbeiter ins Land. Der Begriff sagt schon, dass Bleiben nicht vorgesehen war. Das hat die Menschen, die damals kamen, aber nicht gestört. Sie sind dennoch geblieben. Viele bis heute inzwischen hüten sie ihre Enkelkinder hier. Isabel Nieto erzählt uns die Geschichte von Enrique und Maria Sanchez aus Eisenberg. Enrique kam 1963 aus Südspanien nach Deutschland. Er war 19, als er als Gastarbeiter angeworben wurde.
Es kam ein Mann von der Eisengießerei zu unserem Dorf in Andalusien. Wer hierher zum Arbeiten kommen wolle, der sollte sich in eine Liste eintragen. Ich hab's gemacht. Wir waren so um die 30 jungen Männer. Davon gingen nach nur 6 Monaten über die Hälfte zurück, weil die Arbeit in der Gießerei so anstrengend war. Aber ich dachte mir, wenigstens können wir hier Geld verdienen.
Damals waren die Deutschen nicht so freundlich, sagt der 65-jährige Spanier.
Ich weiß noch, wie wir am Bahnhof in Saarbrücken standen. Wir waren um die 200 Spanier, die auf den Zug warteten. Dann kamen Deutsche vorbei und sie sagten, hier sind sie schon wieder, diese Ausländer. Und man musste auch aufpassen, wenn man weggegangen ist, abends, dass man die deutschen Mädchen nicht so viel anguckte. Sonst gab's Ärger.
Enrique brauchte aber nicht so viel zu gucken, denn schnell kam seine Frau Maria nach. Etwa 3 Jahre wollte das junge Paar in Deutschland arbeiten, so lange, bis sie das nötige Geld gespart hätten, um sich eine eigene Wohnung in Spanien zu kaufen. Doch aus den 3 Jahren wurden 4, aus 4 ein ganzes Leben, erzählt Maria.
Wir dachten, wenn die Kinder die Schule fertig gemacht haben, gehen wir zurück. Dann sagten wir, sie brauchen aber eine gute Ausbildung. Gut, dann warten wir, bis sie die Ausbildung gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nein, irgendwie werden wir nie zurückgehen.
4 Kinder haben die Sanchez. Sie alle sind mittlerweile aus dem Haus, leben und arbeiten in Deutschland. Die Traditionen aus ihrem Heimatland hat die Familie Sanchez immer gepflegt und an ihre Kinder weitergegeben. Das war ihnen wichtig, sagt der Familienvater. Das verschaffte ihnen ein Stück Heimat in der Fremde.
Wir haben damals einen spanischen Verein gegründet, um unsere Traditionen zu leben und sie an unsere Kinder weiterzugeben. Es ist mir wichtig, dass unsere Kinder und jetzt auch unsere Enkelkinder die spanische Kultur kennenlernen. Zusätzlich zu der deutschen natürlich. Die liebe ich ja auch und das ist meine zweite Heimat. Aber trotzdem sollen sie die Kultur ihrer Eltern und Großeltern miterleben.
Deutsch verstehen Enrique und Maria mittlerweile ganz gut. Mit dem Sprechen tun sie sich allerdings schwerer. Das war damals so, sagen die beiden. Man sah keinen Grund, die deutsche Sprache zu lernen, zumal sie den ganzen Tag gearbeitet haben. Außerdem wollten sie eben so schnell wie möglich wieder zurück nach Spanien. Dann waren die Kinder an der Reihe, wenn es darum ging, Deutsch zu sprechen, erinnert sich Sohn Enrique.
Zu der Zeit, wo meine Eltern gekommen sind, war hier ja so ein Übersetzer, extra für die Spanier. Und wie wir dann da waren, dann haben wir praktisch diese Sache übernommen, dass wir dann Briefe oder mit auf Ämter gegangen sind und haben die ganzen Sachen übersetzt für meine Eltern.
Statt Deutsch haben die Eltern halt alle möglichen Sprachen gelernt, lacht der 32-jährige Enrique. Sowohl in der Fabrik als auch in der Nachbarschaft waren sie halt umgeben von Menschen aus allen möglichen Ländern.
Ein kleines Beispiel, türkische Mitbewohner hier in Eisenberg, die haben dann natürlich gesagt gehabt, irgendwann einmal macht die Tür zu. Und macht die Tür zu heißt auf Türkisch Kapi Kapat. Und dann haben die das natürlich gehört, die Spanier, die Italiener und die Griechen haben das übernommen, Kapi Kapat, und jeder hat die Tür zugemacht. Wenn man das aber natürlich zum Deutschen gesagt hat, der hat gesagt, ja, was sagen die hier? Also die sind sich untereinander schon einig geworden. Das ist ja dieses Skurrile an der ganzen Geschichte.
Zurück nach Spanien wollen die Sanchez nicht mehr. Sie fühlen sich wohl hier. Hier haben sie ihre zweite Heimat gefunden und Maria ist sogar ein richtiger Deutschland-Fan.
Spanien hat nie an uns gedacht, um uns zu helfen. Ich verteidige auch immer Deutschland, auch wenn ich Spanierin bin, selbst im Fußball. Ich fühle es so. Ich habe 4 Kinder, die sind in diesem Land aufgewachsen und dieses Land hat uns ernährt.
Auch in der Türkei wurden in den 60er Jahren Gastarbeiter angeworben. So alt ist also auch die türkische Migration nach Deutschland. Die Türken sind allerdings schon bald die größte ausländische Community in Deutschland gewesen und sie sind es bis heute, ca. 1,8 Millionen. Schon deshalb lohnt sich ein Blick auf diese Gruppe. Roy Karadag vom Institut für interkulturelle und internationale Studien der Universität Bremen. Guten Tag.
Guten Tag.
Das ist genau Ihr Gebiet und mit Ihnen wollen wir jetzt darauf gucken. Es ist ja nun in den letzten Jahren noch etwas Besonderes zu beobachten. Nicht nur, dass es die größte Gruppe ist, nicht nur, dass es eine türkische Community gibt, die in manchen Teilen, auch in manchen Wohngebieten auch noch relativ geschlossen in sich ist. Das kann man sehen. Da gibt es auch die entsprechenden Läden und so weiter. Es ist jetzt noch dazugekommen, die besondere Unterstützung der Türken in Deutschland für den starken Mann in Ankara, für Präsident Erdogan. Warum hat Erdogan in Deutschland so viele Unterstützer und dann letztlich auch so viele Wähler?
Er hat so viele Unterstützer, weil in dieser Frage der Loyalitätsbekundung einfach sehr viel mitschwingt und mitspielt. Da sind die eigenen Migrationserfahrungen, da sind die eigenen Erfahrungen als Minderheit in Deutschland, da sind auch Ausgrenzungen mit dabei, durch die Mehrheitsgesellschaft, wegen des Rassismus, wegen all der Morde an Türken und Ausländern. Natürlich nimmt das auch mit und schafft eine eigene Schicksalsgemeinschaft als Türken in Deutschland und die wird eben politisch, wenn die sozialen, kulturellen und politischen Konflikte, die in der Türkei für ganz viel Polarität sorgen, eben hier überschwappen, weil damit eben die, na, ultimativ die Frage der eigenen nationalen Identität betroffen ist und die ist eben immer umkämpft.
Aber das Phänomen ist ja, gut, vielleicht ist das auch eine Konstante von Auswanderung, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber das Phänomen ist ja, Erdogan hat prozentual gesehen, nicht natürlich nicht in absoluten Zahlen, aber prozentual gesehen in Deutschland mehr Unterstützer als in der Türkei.
Genau, das hat damit zu tun, dass die Polarisierung in der Türkei viel gleichmäßiger ist. Da gibt es Kemalisten, Säkulare auf der einen Seite, Religiöse auf der anderen Seite und es gibt die eingespielten Konfliktlinien, die nicht so eine Dominanz der AKP und Erdogans mit sich bringen. Aber in der Diaspora ist das eben anders, weil man da, wie Sie gesagt haben, einfach identitätsmäßig anders gepolt ist. Da spielt der Nationalismus und Patriotismus einfach auch eine andere Rolle.
Vielleicht ist das auch eine Konstante von Auswanderung, was mit den Türken gar nichts oder mit der Türkei gar nichts zu tun hat. Die Diaspora ist vielleicht immer etwas konservativer und heimatverbundener als die Menschen, die in der Heimat geblieben sind. Kann das sein?
Jetzt muss man differenzieren zwischen konservativ und nationalistisch-patriotisch. Konservativ, das Phänomen kennt man durchaus. Das hat damit zu tun, dass man zunächst in einer neuen, nicht vertrauten Umgebung sich an Bekanntem orientiert und sich vielleicht in der frühen Zeit auch stark zurücksehnt, weil man denkt, dass man bald zurück ist. Und die Erkenntnis, dass man dann länger bleibt, hat durchaus etwas Tragisches an sich. Und dann sind noch alle Gesellschaften im Wandel. Die türkische Gesellschaft ist im Wandel, die deutsche verändert sich vor den eigenen Augen. Und dieser deutsche Wandel betrifft natürlich dann auch die deutsch-türkische Gesellschaft, also die eigenen Kinder, die sich dann auch wandeln. Und da ist es durchaus normal, das alles mit Skepsis und Vorsicht zu betrachten und zumindest die eigene Lebensgestaltung und die eigene Familie bewahren zu wollen. Das wäre klassisch konservativ. Dazu kommt aber noch der Patriotismus und Nationalismus. Und wie stark der ausfällt, hat natürlich zunächst mit Ursprung und Geschichte des türkischen Nationalismus zu tun, der eben sehr mächtig war und ist, der an große Katastrophen und große Erfolge gebunden ist in und nach dem Ersten Weltkrieg, an so große historische Figuren wie Atatürk. Und der ist eben sehr identitätsbildend und das schafft Halt.
Für die Türken in Deutschland. Kann es sein, dass da auch in mancher Brust zwei Herzen schlagen? Also wenn die deutschen Nationalspieler Özil und Gündoğan sich mit dem türkischen Präsidenten ablichten lassen und damit Wahlkampf für ihn machen, aber kicken im deutschen Trikot?
In dieser Frage um Özil, Gündoğan, Tosun und dem Foto mit Erdogan bricht einfach vieles auf, weil es zeigt, wie dynamisch das kollektive Umgehen mit verschiedenen Identitäten in diesen modernen Gesellschaften ist. Da ist für die Deutsch-Türken einfach ganz normal, dass man einfach eine hybride Identität hat und vieles sein kann. Da kann man durchaus voll deutsch integriert sein, andererseits sich aber eben teilweise loyal zum türkischen Präsidenten bekunden, weil man sich vielleicht eine gute, mächtige, aufsteigende Türkei wünscht. Und das will man damit ausdrücken. Das verstehen dann viele unter der deutschen Mehrheitsbevölkerung nicht, weil für diese das eben bedrohlich sein kann, dass man da doppelte Loyalitäten, hybride Identitäten etc., die man selbst so nicht nachvollziehen kann.
Zumal die ursprünglich aus der Türkei stammenden oder die Kinder dieser aus der Türkei stammenden Deutschen in Deutschland ja nicht vor allem konservativ wählen oder schon gar nicht die AfD wählen, sondern eher die Parteien, die für Integration stehen.
Genau, auch da muss man das Phänomen versuchen zu begründen, aber es ist nicht widersprüchlich an sich, beziehungsweise man lebt eben einfach mit einigen Widersprüchen, die muss man nicht glätten. Die brechen dann aber nur auf, wenn es zu Politik und zu politischem Streit geht. Also solange man nicht über Politik redet, also zu Politik in der Türkei, geht das alles ganz gut. Sobald nun aber dieser Streit aus der Türkei, der mit starken Verwerfungen, sozialen, ökonomischen Krisen rüberschwappt, hält das alles nicht mehr. Und dann muss man auf einmal begründen und erklären, wie man zu der Autokratie in der Türkei steht und dass man die eigene Haltung so auch nicht mehr prodemokratisch begründen kann. Man kann sie dann nur noch patriotisch, nationalistisch begründen, dass man sich eine starke Türkei wünscht etc., auf die man stolz sein kann. Nur muss das auch nicht unwidersprochen bleiben. Aber hier verschwimmen eben einige Grenzen, die viele nicht nachvollziehen können.
Aber Sie haben es uns zumindest ein bisschen deutlicher gemacht, sodass wir vielleicht die Ambivalenzen etwas besser verstehen in Zukunft. Roy Karadag vom Institut für interkulturelle und internationale Studien der Universität Bremen. Recht herzlichen Dank. Die Stimmen der anderen. Neues aus der Parallelgesellschaft. Der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt ein Gedicht der schwarzen Deutschen Mai Ayim. 1960 in Hamburg geboren. Der Vater kam aus Ghana. Ihr Gedicht über Heimat heißt Auskunft.
Meine Heimat ist heute der Raum zwischen gestern und morgen. Die Stille vor und hinter den Worten. Das Leben zwischen den Stühlen.
Die Stimmen der anderen. Neues aus der Parallelgesellschaft. Wir vom Tag in HR2 sind nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind, Deutschland mal mit dem Blick der Migrantinnen und Migranten zu betrachten. Natürlich nicht. Das gibt es auch als Forschungsprojekt und das gibt es als Medienprojekt bei Funk, dem gemeinsamen Online-Angebot von ARD und ZDF. Dort erzählen junge Migrantinnen und Migranten aus ihrem Leben, zusammengefasst im Projekt Germania. Wir haben uns bei diesem Projekt frech bedient und uns ein paar Stimmen herausgenommen. Den Anfang macht ein Hesse, Shkodran Mustafi, Weltmeister mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien 2014.
Meine Eltern sind Albaner, kommen aber ursprünglich aus Mazedonien. Mein Vater ist aber schon mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen, seine Kindheit und seine Jugend eigentlich in Deutschland verbracht. Meine Mutter ist dann praktisch nachgekommen, als meine Eltern geheiratet haben. Unsere Generation ist eigentlich, ja, sind fast alle in Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache, von dem, was ich glaube. Und deswegen bin ich halt heute auch der praktizierende Moslem. Und es gibt mir halt einfach auch so ein bisschen Kraft und Stärke für meine Karriere.
Ich bin Amika, bin 26 Jahre alt, komme aus Frankfurt am Main. Ursprünglich bin ich aus Marokko und ich mache Musik.
Meine Mutter hat in Deutschland andauernd gearbeitet. Sie musste ja irgendwie die Miete zahlen. Sie hat ja sogar gearbeitet, als sie noch schwanger mit mir war. Ich bin teils, während sie auf der Arbeit war, dann bei meinen Großeltern geblieben. Das war ein Hand-in-Hand-Spiel zwischen, also für mich, das war meine Familie. Meine Großeltern, meine Tanten, meine Cousinen, Cousins, meine Mama. Dieser Song, Kiwelu, gibt es ja die eine Zeile. Ich hol uns raus hier, Yimma, glaub mir. Yimma bedeutet Mama auf Amazirisch. Ja, das war einer der Sätze, die ich zu meiner Mutter gesagt habe, wenn sie mir einreden wollte, dass Musik nix ist. Sondern habe ich immer zu ihr gesagt, Mama, ich hole uns hier raus, glaub mir so, lass mich einfach mal machen. Worauf die Zeile bezogen ist, auf, natürlich ganz, ganz klar auf die Umstände, in denen wir gelebt haben. Die Einzimmerwohnung, Zweizimmerwohnung, einfach ein angenehmeres Leben, ein leichteres Leben.
Ich bin Barry Hammerschmidt, a.k.a. Bodyformers, bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Berlin, bin in Schöneberg aufgewachsen und bin Community-Motivator und eigentlich Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Meine Mama kommt aus Sambia, das ist ein kleines Land in Afrika und mein Vater war Deutscher. Auch in der Oberschule war ich halt auch der einzige Schwarze und da war halt auch immer sehr, sehr viel Stress. Und dann bin ich halt auf die schiefe Bahn geraten. Ich hatte eine super Kindheit, ich habe alles bekommen als kleiner Junge und dann auf einmal wurde ich anders. Ich wollte halt anderen Menschen beweisen, dass ich auch cool bin. Hatte einen falschen Freundeskreis, wollte cool sein und ich war halt zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit, wo alles passiert ist, halt ein Mensch, der halt auf alles negativ reagiert hat. Und hat man in dieser Zeit halt alles auch falsch aufgefasst. Wahrscheinlich haben die Kinder es auch nicht gar nicht böse gemeint und ich war einfach nur ein Mensch, der sozusagen einfach Probleme gesucht hat. Jede negative Tat, die du tust, ist eigentlich Schwäche von dir selbst. Und das habe ich halt gemacht. Und deshalb tue ich jetzt auch die ganzen Sachen, die ich jetzt mache, halt den kleinen Kids sagen, mach das nicht, weil ich selber auch so einer war.
Wenn ich heute drüber nachdenke, alle Ausländer in meiner damaligen Klasse, keiner hat es ins Gymnasium geschafft. Ist das jetzt Rassismus oder waren wir wirklich einfach nicht so gut? Mein Name ist Rola, ich komme aus Frankfurt. Meine Mama ist aus Ghana und mein Vater ist armenischer Libanese. Und meine Eltern haben sich dann aber getrennt und dann kam mein deutscher Papa ins Spiel. Wenn man Eltern hat, die zum Beispiel nicht so gut Deutsch sprechen, natürlich schwerer haben, bei den Hausaufgaben zu helfen, ist klar. Und dass man dann noch mehr machen muss, um alleine klarzukommen. Da kann auch am Ende des Tages die Schule nichts für. Wir sind halt nach der Schule in den Hort und da haben wir dort unsere Hausaufgaben gemacht. Meine Mutter hat auch schon uns gesagt so, ey, ihr müsst vielleicht auch einfach mehr machen als andere Kinder. Weil die Hautfarbe ist halt einfach da. Es gibt halt manche Menschen, die dich schon in eine Schublade stecken. Das heißt, du musst schon Gas geben und du musst dich schon mehr anstrengen als andere, um zu beweisen irgendwie, okay, hey, ich hab's drauf.
Germania heißt das Projekt von Funk, bei dem junge Migranten und Migrantinnen oder deren Kinder von sich erzählen. Funk ist der Online-Sender von ARD und ZDF und wir haben das zusammengeschnitten. Am Telefon jetzt Professor Aladin El-Mafalani, Politikwissenschaftler und Migrationsforscher an der Universität Münster und Autor des demnächst erscheinenden Buches Das Integrationsparadox. Taka El-Mafalani.
Guten Tag, hallo.
Wenn ich darf, würde ich gerne persönlich anfangen. Sie sind der Sohn syrischer Eltern, die in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Und Sie, der Sohn, hier geboren, hier aufgewachsen, sind offenbar die erfolgreiche zweite Generation. Als Professor angekommen in der deutschen Gesellschaft, oder?
Ja, könnte man, wenn man will, so zusammenfassen, ja.
Hatten Sie je Probleme? Hat man Ihnen jemals, ist man Ihnen als Flüchtlingskind, als Migrantenkind mal entgegengetreten und hatten Sie damit Probleme?
Also natürlich war es so, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, dass ich in den 80er Jahren zur Schule gegangen bin. Und da hat man natürlich, ich würde auch ganz deutlich sagen, dass es stärker war als heute. Immer als Ausländer ist man bezeichnet worden und dass man irgendwie wie selbstverständlich dazugehört, war ganz sicher früher noch unklarer, als es heute zum Teil noch ist. Also deswegen, solche Erfahrungen hat man durchaus gemacht. Aber das, was ich auch immer versuche zu betonen, ist, dass wir jetzt heute ganz sicher mehr öffentliche Reibungen haben und auch eine angespannte Atmosphäre. Die allerdings haben wir deshalb, so würde ich es zusammenfassen, weil es besser geworden ist. Also weil wir sozusagen uns, wenn man es jetzt so bezeichnen will, näher gekommen sind. Und wenn man sich näher kommt, entstehen Konflikte, die es vorher nicht gab.
Jetzt legen Sie ein Buch vor mit dem Titel, ich habe schon genannt, Das Integrationsparadox. Der Untertitel ist sehr interessant. Das ist das, was Sie eben angesprochen haben, warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt. Heißt das, Sie wollen uns erzählen, dass die Integration in diesem Land doch gelungen sei letztlich?
Also erstmal muss man sagen, die Frage, ist die Integration gelungen oder nicht, ist eine Frage, die so tut, als wäre es eine Banalität. Also wirklich eine triviale Sache, mit der man mit Ja oder Nein antworten kann. So geht es natürlich nicht. Es gibt Desintegration, es gibt Probleme. Aber gleichzeitig muss man sagen, dass die Integration doch auch gelingt. Und was man ganz klar sagen kann, ist, dass sie nie besser gelang in der Vergangenheit, als es heute der Fall ist. Also vieles verbessert sich und der Trend geht ganz deutlich bergauf. Aber wie das so ist, bergauf, ist es anstrengend. Ne? Also jeder Bergsteiger weiß das, dass der Weg bergauf schwierig ist. Und manchmal dreht man sich um und sieht das Tal und hat das Gefühl, ach, war das nicht schön da unten? Hier auf dem Weg nach oben ist es so anstrengend. Und ich glaube, in dem Prozess befinden wir uns gerade. Und das ist auch gemeint mit dem Untertitel. Also Konflikte können zunehmen, weil Integration gelingt, eben weil immer mehr Menschen dazugehören wollen und können und entsprechend ihre Interessen artikulieren. Und das führt natürlich dazu, dass mehr Menschen mitdiskutieren. Und jeder weiß, wenn mehr Menschen mitdiskutieren, ist das Potenzial auch größer, dass es zu Streit kommt. Und deswegen plädiere ich auch dafür, und zwar ganz klar dafür, dass die beste Leitkultur eigentlich eine Streitkultur ist. Und wenn die Konflikte auf dem Tisch liegen und die Leute kontrovers diskutieren und wenn das auch noch auf Augenhöhe zunehmend zumindest geschieht, dann kann man keinesfalls davon sprechen, dass irgendwas grundsätzlich falsch läuft.
Das bedeutet, ein guter Teil der Migranten ist in der Gesellschaft angekommen, in der deutschen Gesellschaft, die sich dadurch verändert hat, die offener geworden ist, die heterogener, vielfältiger geworden ist. Und genau das missfällt einem Teil dieser Gesellschaft. Und deshalb gibt es eine offene Ablehnung auf dieser offenen Gesellschaft, weil das vielleicht einem Teil der Menschen Angst macht. Weil sie ja Aufstieg gesagt haben, der anstrengend ist. Bergsteiger wissen auch, dass der Abstieg auf die Knochen geht.
Genau. Und das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn man rückwärts runtergeht. Und das ist eben das, was Populisten, ich spreche eher von Schließungstendenzen, gegen die offene Gesellschaft, Schließung. Was wollen die? Die wollen zurück in die Vergangenheit, also rückwärts bergab. Und das ist hochriskant. Das muss einem klar sein. Und bergauf ist es anstrengend. Also wir kommen aus der Nummer nicht raus. Gemütlich wird es ohnehin nicht. Und deswegen muss man sich klar machen, wie gehen wir damit um? Nehmen Sie das klassische Beispiel. Also klassisch ist es nicht, sondern aktuell eher. Gehört der Islam zu Deutschland oder nicht? Hätte man die Frage 1980 oder 1990 gestellt, das wäre Comedy gewesen. Alle waren sich klar darüber, der Islam gehört natürlich nicht zu Deutschland. Und tatsächlich lebten damals nicht weniger Muslime in Deutschland als heute. Aber heute ist das eine Frage, die ernst zu nehmen ist. Und eine Frage im Übrigen auch, in der die Meinungen auseinandergehen, auch bei Muslimen. Das muss uns auch klar sein. Es ist eben nicht so Muslime gegen Nicht-Muslime, sondern bei den Muslimen gibt es Menschen, die sagen, der Islam gehört zu keinem Land. Und häufig sind in Moscheen auch die Fahnen anderer Staaten. Das ist ja auch ein Symbol dafür, dass die Leute dort es gar nicht so sehen, dass man zu Deutschland gehören will oder soll. Und gleichzeitig gibt es unheimlich viele Muslime, die sich natürlich als Teil Deutschlands sehen. Und die beschweren sich. Und wenn die sich beschweren, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, was ist denn das anderes, als dass sie sich zu Deutschland zugehörig fühlen? Ja. Das ist ein Riesenfortschritt zu früher und genauso die Gegenreaktion. Erst dann, wenn es ernsthaft sein kann, dass der Islam dazugehört, können Menschen ernsthaft artikulieren, dass sie dagegen sind. Wohingegen vorher es total klar war, dass er nicht dazugehört. Das heißt, da sehen wir eine Bewegung, ein sich näher kommen. Und wenn man sich näher kommt, kommt es zu Reibung, kommt es zu Konflikten. Und die muss man bewältigen. Und je konstruktiver man das macht, desto klarer wird es sozialen Fortschritt geben.
Sie sagen, ich fasse das mal so zusammen. Sie sagen, ich, Aladin El-Mafalani, bin in der offenen deutschen Gesellschaft angekommen. Ich bin ein Teil dieser deutschen Gesellschaft, der offenen deutschen Gesellschaft. Diejenigen, die gegen Flüchtlinge auf die Straße gehen, sind es nicht. Weil das ist ja genau das, was denen Angst macht. Kann man die in diese offene Gesellschaft integrieren oder muss man damit leben, dass die halt draußen sind?
Ich würde es auch gar nicht so klar formulieren.
Denn, ja, Journalismus ist die Arbeit der Zuspitzung, so ist das.
Ja, klar. Aber erlauben Sie mir, dann das ein bisschen zurechtzurücken. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass Menschen skeptisch sind, besorgt sind und das gar nicht bedeuten muss, dass sie gegen die offene Gesellschaft sind. Das heißt, das kann man jetzt nicht in jedem einzelnen Fall so pauschalisieren. Aber, dass wir diese Schließungstendenz gegen die offene Gesellschaft in allen westlichen Ländern, also wirklich ausnahmslos in allen westlichen Ländern gerade erleben, zeigt so ein Charakteristikum unserer Zeit. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass die offene Gesellschaft offen in Frage gestellt wird. Und zwar in den offenen Gesellschaften selbst. Und das ist tatsächlich ein Punkt, über den es sich nachzudenken und zu diskutieren lohnt. Und damit ist nicht gemeint, dass jeder, der skeptisch und besorgt ist, automatisch ein Feind oder ein Gegner der offenen Gesellschaft ist, aber dass wir diese Grundtendenz haben, das liegt meiner Ansicht nach ganz klar auf der Hand. Und dementsprechend muss allen klar sein, dass wer die offene Gesellschaft lieb hat und beibehalten will, muss sich klar darüber sein, dass die offene Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist und dass man dafür arbeiten muss. So wie man kämpfen musste, um die offene Gesellschaft durchzusetzen, muss man jetzt daran arbeiten und aktiv sein, sie zu erhalten.
Professor Aladin El-Mafalani, der Autor des demnächst erscheinenden Buches Das Integrationsparadox. Recht herzlichen Dank.
Vielleicht ist Heimat eine Zeile Kurt Cobain, ein Vers Attila Ilhan. Eine tausendjährige Sehnsucht, ergraut das Haar. Der Regenduft auf dem Ackerland Ein Blick aus dem Fenster, schwarz-weiß. Ein Furchenweg mit Laub am Herbsttag. Oder Onkel Jemil mit Wollmütze, wenn er lacht. Vielleicht ist Heimat die Sternschnuppe aus Lloret de Mar. Diese eine Millisekunde. Oder die Republik Adygeja. Ist die Stadtbibliothek Offenbach mit Ernst Buchholz darin. Oder der Haustürschlüssel, ausgehändigt dem Exilanten. Vielleicht ist Heimat das Hineinfallen ins eigene Bett nach Partynächten, Jeans und Sneakers noch an. Und innehalten. Und innehalten. Ist ein tanzendes Paar selbstvergessen im Tango-Takt? Der weißbraune Anblick zweier Pferde. Manchmal der Frankfurter Flughafen Halle B. Oder einfach nur Fuzias Stimme. Vielleicht ist Heimat die Wurzel aus 8. Oder ein rüsseliges Ding mit Zimt obendrauf. Ist ein Chamäleon, das sich angleicht. Vielleicht aber ist sie Frau Grün vom Erdgeschoss, die über alle schimpft. Vielleicht.
Möglicherweise ganz und gar heißt das Gedicht der Offenbacher Lyrikerin Safiye Can, deren Eltern Tscherkessen aus dem Kaukasus sind. Die Stimmen der anderen, Neues aus der Parallelgesellschaft, der Tag in HR2 Kultur. Wir können alles außer Integration, habe ich am Anfang der Sendung gesagt und wurde inzwischen eines Besseren belehrt, weil es inzwischen doch viele gute Beispiele für gelungenes Ankommen gibt, wenn auch häufig erst in der zweiten Generation, was in anderen Einwanderungsländern allerdings auch nicht viel anders ist. Dennoch kann ich beim Eingangssatz gewissermaßen bleiben, denn wir, welches wir gemeint ist, dürfen Sie sich aussuchen, es gibt, gilt für alle möglichen Wirs, denn wir sind uns nicht einig, was eigentlich Integration ist oder sein soll. Hatice Haruna.
Wir haben viel Erfahrung, aber keine gute Übung in Sachen Integration. Wir haben noch nicht einmal ein einheitliches Verständnis darüber, was damit gemeint ist. In der Wissenschaft steht Integration für die chancengleiche Teilhabe. Auf dem Arbeitsmarkt, zur Bildung, zur Gesundheit, zum Rechts- oder Sozialsystem. Integration gilt für alle. Und damit sie gelingt, müssen alle mitmachen. Und damit meine ich nicht nur die mit der Migrationsgeschichte. Es bringt uns nicht weiter, Integration nur für sogenannte Migranten zu denken. Aber genau das passiert. Wir führen keine Debatte über gemeinsame Integrationsleistungen, sondern über vermeintlich deutsche Werte und Forderungskataloge. Deutsch sprechen, Gesetze achten, sich in Deutschland zu Hause fühlen und im besten Fall den deutschen Pass besitzen. So beantworten Menschen ohne Migrationsgeschichte in Studien die Frage nach gut integriert. Zum Beispiel in der des Bundesinnenministeriums Deutschland postmigrantisch 1 von 2014. Darin sind auch knapp 40% der Befragten der Meinung, dass es nicht deutsch ist, ein Kopftuch zu tragen. Das heißt im Umkehrschluss, wer sich äußerlich unterscheidet, und ich ergänze, nicht weiß ist, der wird in Deutschland leicht als nicht deutsch wahrgenommen. Unabhängig davon, ob derjenige in Deutschland geboren ist, einen deutschen Elternteil hat und oder Deutsch spricht und oder den deutschen Pass besitzt. Vermeintliche kulturelle Unterschiede spielen für viele eine große Rolle, wenn es um das Dazugehören geht. So ist es nur logisch, dass viele unter erfolgreicher Integration verstehen, sich seiner biografischen Ursprünge komplett zu entledigen. In der Wissenschaft ist das aber etwas völlig anderes als Integration, nämlich Assimilation, also einseitige Anpassung. Aber so kommen wir nicht weiter. Integration ist offen und bedeutet für alle, Absolutheitsansprüche aufzugeben. Integration ist keine Einbahnstraße und sie hängt davon ab, inwieweit die Gesellschaft bereit ist, Unterschiede zu akzeptieren. Vielfalt als deutsches Selbstverständnis zu begreifen. Denn genau das gilt für Deutschlands Einwandererkinder, egal welchen Status sie haben. Sie sind die schwarzen Deutschen, die neuen Deutschen, die People of Color Generation, die nicht integriert werden müssen, denn sie gehören bereits zu Deutschland. Auch sie schreiben, performen oder bloggen über unsere Werte, diskutieren über rassistische Wörter in Kinderbüchern, diskriminierende Polizeikontrollen oder vermeintliche Integrationsdefizite einer Parallelgesellschaft, in der sie einst sozialisiert wurden. Parallelgesellschaft, übrigens noch so ein politisches Schlagwort, das Anfang der 2000er Jahre populär wurde. Der Begriff ist nicht konkret definiert, aber die Bilder vermeintlich ethnisch homogener Gruppen, die sich von der Mehrheitsgesellschaft abschotten und als integrationsunwillig gelten, klar. Was nicht berücksichtigt, dass soziale Integration eine politische Aufgabe ist, die lange vernachlässigt wurde. dass die räumliche Ballung der Gastarbeitergeneration der 60er und 70er Jahre Folgen hatte. Zum Beispiel für den Bildungsweg ihrer Kinder, was aktuell auch das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie erklärt. So lange hat sich Deutschland dagegen gewehrt, die inzwischen schon berenteten Einwanderer und ihre Nachkommen zu akzeptieren. Heute unterscheiden wir in gute und schlecht integrierte Migranten, zwischen welchen die Leben retten und erfolgreich sind und den Kriminellen. Die Taten der gut Integrierten werden erzählt und mit Preisen bedacht, was Selbstverständliches in Frage stellt. Kein Wunder also, wenn einer von ihnen aus der Reihe tanzt und den dann keiner haben will. Und dass in der Politik gilt, zu gut über Migration zu reden, kann schädlich sein. Aber wir sind schon lange, auch offiziell, ein Einwanderungsland. Es hat keinen Sinn, aus den Kindeskindern und Kindeskindeskindern von Einwanderern noch immer die mit dem Migrationshintergrund zu machen. Zumal wir noch vielfältiger sind, religiös und atheistisch, arm und reich, ohne Schulabschluss, mit Hochschulbildung. Wir entsprechen körperlich oder geistig der gesellschaftlichen Norm oder nicht, leben heterosexuell oder gleichgeschlechtlich, zweigeschlechtlich oder transsexuell. Wir sind nicht einheitlich. Wir leben verschiedene Leben in unterschiedlichen Milieus, in vielen Parallelgesellschaften.
Hadija Haruna über vermeintlich gute und schlechte, will sagen gut und schlecht integrierte Migrantinnen und Migranten. Über Migrationshintergründe und, wie sie das genannt hat, Migrationsvordergründe. Am Telefon Meltem Kulacatan, Politikwissenschaftlerin im Bereich islamische Religionspädagogik der Goethe-Universität in Frankfurt und Mitglied im Rat für Migration, der im vergangenen Jahr ein Manifest für eine zukunftsfähige Migrationspolitik vorgelegt hat. Frau Kulacatan, guten Tag.
Guten Tag, grüßen.
Der Rat für Migration ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zum Thema arbeiten und ermahnt und rät seit vielen Jahren. Die jüngste Mahnung ist das eben genannte Manifest. Darin wird unter anderem gefordert, dass Einheimische und Zugewanderte gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen Bereichen teilhaben sollen. Ich habe mir angeguckt, wer dieses Manifest unterschrieben hat und stelle fest, da sind sehr viele deutsche Männer darunter. Vielleicht sollte dann auch im Rat vielleicht mal diese gleichberechtigte Teilhabe. Aber ich spreche ja jetzt mit Ihnen und deshalb lassen wir das mal so dahingestellt sein. Neben der gleichberechtigten Teilhabe fordert der Rat für Migration, also fordern Sie, eine politische Leitkultur, die den Grundrechten und den Menschenrechten verpflichtet ist. Ist das Ihre Antwort auf die Debatte um die sogenannte kulturelle Leitlinie, die Leitkultur an sich?
Also wir beobachten eine Verschiebung der Diskurse und auch der Politiken, die eine Aushöhlung von Menschenrechten, von Selbstverständlichkeiten oder von einem demokratischen Konsens in Folge ziehen. Und das ist etwas, das wir mit großer Sorge beobachten und entsprechend darauf reagieren oder eben reagieren müssen und hier eine Leitkultur fordern in dem Sinne, die sich der freiheitlichen, liberalen Demokratie und auch den Menschenrechten verpflichtet fühlt und diese auch konsequent umsetzt.
Das heißt, Sie haben den Eindruck, dass die in der Gesellschaft verbreitete oder zumindest in Teilen der Gesellschaft verbreitete Ablehnung von Zuwanderung dazu benutzt wird, hier die Grundrechte und die Menschenrechte, die deutsche Leitkultur eigentlich auszuhöhlen. Verstehe ich das so?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die deutsche Leitkultur auszuhöhlen, weil bis heute nicht klar ist, was die deutsche Leitkultur überhaupt ausmacht. Wenn wir diese Debatte nochmals besprechen bzw. besprechen sollten oder eben immer wieder besprechen, die Frage ist doch, welches Leitbild und welche Form des Leitbildes wir uns insgesamt stellen. Und da sehe ich zumindest bestimmte Chancen als verpasst, sich zu fragen, welches Leitbild geben wir uns, welches Leitbild können wir uns geben und welches Leitbild integriert vor allem das Vorankommen und das weitere Umsetzen liberaler, freiheitlicher Bestrebungen und der politischen Demokratie.
Okay, ich war jetzt davon ausgegangen, dass wir das immer noch als Grundlage haben, dass wir die Grundrechte und die Menschenrechte akzeptieren.
Natürlich aber vielleicht, haben wir das.
Ja, aber vielleicht ist das ja schon in Frage gestellt, das war die Idee.
Es ist zumindest oder wird zumindest nicht in dieser, selbstverständlich nicht in dieser spitzfindigen Form in Frage gestellt. Selbstverständlich streitet das keiner ab. Aber wir haben hier eine Verschiebung zugunsten rechtsnationaler Positionierungen, die das in der Konsequenz natürlich in Frage stellt.
Dann fordern Sie, dass die Debatten über Integration, Migration und Asyl nicht willkürlich vermengt werden sollen. Für die meisten Menschen, glaube ich, hängt das aber irgendwie alles zusammen. Muss man das nicht alles zusammen dann auch diskutieren und in der Diskussion versuchen, es auseinanderzuhalten? Kann man das überhaupt auseinander dividieren und sagen, nein, darüber reden wir jetzt gerade nicht, wir reden jetzt über Integration und nicht über Asyl?
Ich denke, wir müssen über beides reden. Selbstverständlich muss man darüber reden, dass das Grundrecht auf Asyl bestehen bleibt und wie weiterhin Integration fortgeführt und fortgesetzt wird und welche Mittel dazu notwendig sind. Und wir haben zum Teil eine sehr erfolgreiche Integrationsgeschichte in diesem Land, auf die wir zurückgreifen können, wo Ressourcen bestehen und wo Ressourcen eben ausgebaut werden müssen und besser strukturiert werden müssen, sodass wir dann weiter fortführen oder beziehungsweise fortsetzen können. Darum geht es in der Debatte. Und ich verstehe natürlich das Argument, dass diese Diskussionen vermengt werden oder zum Teil nicht auseinanderzuhalten sind. Aber sie müssen selbstverständlich jede Diskussion auf ihre Art und Weise auseinandergenommen werden und auseinandergehalten werden, ohne den Zusammenhang aus den Augen zu verlieren.
Jetzt haben Sie schon wieder, wie eben schon Aladin El-Mafalani gesagt, dass wir eine durchaus positive Integrationsgeschichte hinter uns haben. Er hat gerade gesagt, dass die zunehmende Ablehnung der offenen Gesellschaft, dass wir die gerade deshalb erleben, also das, was Sie mit rechtsnationalen Tendenzen benannt haben, dass wir die gerade deshalb erleben, weil es eben erfolgreich ist, dieses Modell der offenen Gesellschaft und es eben immer mehr gelungene Integration gibt. Wenn das so ist, wie Sie gesagt haben, wie er gesagt hat, können wir das nicht einfach aushalten? Müssen wir damit nicht einfach leben und gelassener damit umgehen?
Teile dieser Gesellschaft halten es gut aus. Teile dieser Gesellschaft diskutieren gut darin mit im Sinne der Diskursivität und der politischen Partizipation und andere Teile eben nicht. Und der Wunsch und das Ziel ist ja quasi, andere Teile, die da nicht das, was sie als gelassen aushalten, formuliert haben, wie es tun, damit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir haben hier Erfolge, wir haben hier aber auch Missstände und wir müssen weiter an diesen Missständen arbeiten, indem wir die Erfolge mit einbeziehen und uns angucken, wie wir die offene Gesellschaft aufrechterhalten können, weiter vorantreiben können, indem wir politische Partizipation auch für die gesellschaftlichen Teile garantieren, die eben bisher wenig, kaum oder gar nicht mit partizipiert haben.
Das heißt, die wollen die anderen mit ins Boot holen. Meltem Kulacetan, Politikwissenschaftlerin im Bereich islamische Religionspädagogik der Goethe-Uni in Frankfurt. Recht herzlichen Dank. Die Stimmen der anderen. Neues aus der Parallelgesellschaft. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. An dieser Stelle dann für Sie Karin Fuhrmann. Nachhören können Sie uns wie immer bei hr2kultur.de oder in der ARD-App. Da finden Sie uns in der ARD-Audio-App. Finden Sie uns als der Tag von HR2. Das Original, nicht die anderen. Tschüss.